Und wir danken dir, dass du Großes mit uns vorhast. Und wir danken dir, dass du heute auch dein Reich baust. Noch morgen und übermorgen. Und dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die du gebrauchen möchtest, dass dein Reich gebaut wird. Wir verherrlichen deinen Namen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute ein paar wenige Verse aus dem Hebräerbrief des Neuen Testamentes lesen und einige wenige Gedanken dazu aussprechen. Und zwar aus Hebräer 12, die Verse 12 bis 15. Hebräer 12, 12 bis 15. Da heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ihr Lieben, ich glaube, dass viele unter uns den Eindruck haben, in den Tagen, in denen wir leben, dass Gott etwas Neues vorbereitet. Es ist irgendwie zu spüren, und das bestätigen auch viele, dass wir das Empfinden haben, Gott ist dabei, etwas Neues in die Wege zu leiten, Neues hervorzubringen, Neues von an seiner Herrlichkeit, an seiner Gegenwart, an seiner Kraft. Sein Reich möchte er verstärkt unter uns bauen und dass wir da miteinander in eine neue Dimension hineingehen. Deswegen bin ich auch heute neu eingekleidet. Nein, das. Das ist nicht der Grund, das war nur ein Spaß. Aber passt ganz gut, ja. Ihr Lieben, ich habe in der vergangenen Woche hat die Christa Milner einen Traum gehabt, einen ganz kurzen Traum, den sie mir erzählt hat. Und zwar in diesem Traum war es so, ich war bei ihr, habe etwas abgeholt. Und ich bin, bevor ich weggegangen bin, habe ich bemerkt, dass mir ein Schlüssel fehlt. Also auf meinem Schlüsselbund ein Schlüssel fehlt. Und ich habe gesagt, mir fehlt ein Schlüssel. Und dann hat die Christa Milner angefangen zu suchen und tatsächlich, sie hat diesen Schlüssel gefunden. Und dieser Schlüssel war aber nicht so ein kleiner Schlüssel wie ein Autoschlüssel oder so ein Schlüssel für andere Dinge, sondern war so 10, 15 Zentimeter lang und der hat geleuchtet. Ich sage mal, wie Gold geleuchtet. Und dann hat sie mir diesen Schlüssel, hat sie ihn genommen und hat mir so in die Hand gedruckt und meine Hand noch zugemacht, sodass ich ihn fest in der Hand halte. Und ich habe mich so gefreut über diesen Schlüssel, dass ich die Christa umarmt habe. Ich stehe da in diesem, das war der Traum. Es war ein Traum, ja. Und ich stehe da in diesem Traum für die Gemeinde. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns schon viele Schlüssel gegeben hat. Und da gibt es ja viele Beispiele dafür, wie Gott auch uns Schlüsseln gegeben hat für bestimmte Dinge in der Gemeinde, im Verlauf der Gemeinde. Aber dass er jetzt dabei ist, einen ganz neuen Schlüssel uns zu geben, einen goldenen Schlüssel, einen hell leuchtenden Schlüssel, einen großen Schlüssel, mit dem er neue Türen aufsperren möchte. Neue Türen in eine neue Dimension seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit. Das ist eine totale Verheißung und deswegen habe ich mich auch so gefreut. Und das ist eine Verheißung für die Gemeinde, dass Gott etwas Neues aufsperren wird und er wird uns dazu gebrauchen. Er gibt uns den Schlüssel dafür. Erinnert euch, wie wir damals am Beginn unserer Gemeindegründung nach Wiener Neustadt gekommen sind und hier unser Gemeindezentrum errichtet haben. Da war es auch unser ein großes Anliegen, dass wir, wie wir für Wiener Neustadt gebetet haben, da in dieser Anfangszeit, und gemerkt haben, über dieser Stadt, da liegt so etwas wie eine dunkle Decke, da haben wir angefangen intensiv, im Haus von der Jeanette war das in Wiener Neustadt, Jeanette Hartig, Herr, gib uns einen Schlüssel, wir brauchen einen Schlüssel, um diese Stadt aufzusperren. Und dann hat die Uli diese Vision gehabt von der Stadtmauer, und wir sind dann auf diese Spur gekommen, dass diese Stadt verschlossen ist wegen der Behandlung dieser Stadt, also wie die Juden in dieser Stadt behandelt worden sind, wie sie ausgetrieben worden sind. Und da ist dann eine Spur begonnen, wo wir gemerkt haben, jetzt fängt Gott einen Schlüssel an, uns zu geben, und mit diesem Schlüssel können wir etwas aufsperren. Und wir sind dabei zu sehen und zu erleben, wie Gott wirklich diese Stadt aufsperrt. Und jetzt durch diesen neuen Schlüssel, wenn ich es mal so sagen kann, ist es eine Ermutigung, dass Gott weitergeht, dass er weiter mit uns etwas fort, und dass das noch lange nicht zu Ende ist, was er durch seine Gemeinde, das sind nicht nur wir Gemeinde, als ich das Gemeinde, sondern alle, die zum Leib Christi gehören. Aber wir sind eben auch ein Teil des Leibes Christi und haben eine Aufgabe, dass Neues geschieht. Und das ist aber, ihr Lieben, eine große Herausforderung für jeden Einzelnen. Und wenn Gott so etwas sagt, dann ist das immer auch eine Anfrage an uns als ganze Gemeinde und auch an jeden Einzelnen. Bist du bereit, dich hinein zu begeben in das, was der Herr Neues vorhat? Bist du bereit, dich auch vorzubereiten? Bist du bereit, dich da auch zurüsten zu lassen von dem Herrn? Und das hat eine persönliche Komponente, nämlich diese persönliche Frage nach unserem Glaubenswachstum, oder sagen wir es anders, nach Heiligung. Das ist ein Wort, das auch in diesem Text hier vorkommt. Nach Heiligung. Gott sucht, dass die Menschen, die ihm gehören, mehr und mehr ein geheiligtes Leben führen und dadurch auch fähiger werden, brauchbarer werden in der Hand Gottes als Instrument, dass er sein Reich voranbringen kann, dass er neue Türen aufschließen kann, dass seine Herrlichkeit mehr durchbricht. Dazu braucht es gereinigte, dazu braucht es geheiligte Werkzeuge. Und hier der Schreiber des Hebräerbriefes sagt das, die Heiligung ist etwas, ohne die niemand den Herrn sehen kann. Also da ist ein großer Schwerpunkt. Und wenn wir in etwas Neues hineingehen, dann hat das immer auch diesen Effekt, dass wir sagen, Herr, gibt es Dinge, die uns hindern daran, die ein Hindernis sind, uns so gebrauchen zu lassen, dass das Maximum von dem, was du dir gedacht hast, was du in dieser Welt, in unserer Umgebung auch durch uns tun möchtest, dass das durchbrechen kann zum Segen der Menschen, immer zum Segen der Menschen, und damit sein Reich gebaut wird. Und ich denke, dass dieser Text, es gibt ja viele Texte in der Bibel darüber, was Hindernisse sein könnten oder wo wir Ermutigung brauchen im Vorangehen in unserem persönlichen Glaubensleben. Das sind jetzt einige Worte aus einem größeren Zusammenhang heraus, die man natürlich auch in anderen Briefen, zum Beispiel des Apostel Paulus, findet. Lasst mich zwei Dinge nur herausnehmen aus diesen drei Versen, die ich da gewählt habe für diesen heutigen Gottesdienst, wo wir uns ermutigen lassen dürfen, wo wir uns herausfordern lassen dürfen, darauf zu achten, auf gewisse Dinge, damit sie in unserem Leben, in unserem Herzen verändert werden, wenn es uns betrifft, damit wir möglichst brauchbare Werkzeuge in der Hand Gottes sein dürfen. Das ist das Schönste, was wir sein können, Werkzeuge in der Hand Gottes. Das ist die Berufung unseres Lebens. Ein Werkzeug zu sein in der Hand Gottes, dass er zum Ziel kommt mit dem, was er durch mich, durch dich, durch die Gemeinde, durch andere Christen in dieser Welt tun kann. Das ist die höchste Berufung, die wir haben. Und das sind jetzt zwei Dinge, die ich einfach erwähnen möchte. Das erste ist das, was hier als Anfang, am Anfang steht, der Vers 12 und der Vers 13. Da heißt es, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Ihr Lieben, das ist eine große wichtige Herausforderung, vor allem für Christen, die schon lange auf dem Weg sind mit Jesus. Ich glaube, jeder von uns, der schon längere Zeit mit Jesus unterwegs ist, der weiß, mit Sicherheit weiß er das, dass das Christsein kein Spaziergang ist. Dass die Nachfolge Jesu nicht ein Leben im Schlaraffenland ist. Jeder von uns weiß, dass das wirkliche Christsein, ein Christsein ohne Kompromisse, hat immer zur Folge, dass wir auf Widerstand stoßen. Hat immer zur Folge, dass wir auch mit hineingenommen sind, ob wir wollen oder nicht, in einen Kampf, in ein Ringen, in eine Situation, wo wir Widerstand erleben. Das ist nicht so eine gemarte Wiesen, wie man auf, nein, nicht Hochdeutsch, sondern im Dialekt sagt, ja. Gemarte Wiesen, ja. Sondern das geht nicht so leicht dahin. Sondern wir merken das immer und immer wieder, dass wir herausgefordert sind durch Widerstände. Durch etwas, was nicht so gelingt, wie wir das gerne hätten. Widerstände durch Menschen. Wenn wir wirklich ernsthaft den Willen Gottes tun wollen, die Pläne Gottes verwirklichen wollen, wenn wir ernsthaft daran sind, die Verheißungen, den Verheißungen Gottes Glauben zu schenken, dann merken wir, dass das in dieser Welt, in unserer Gesellschaft, die oft sehr weit weg ist von Gott, überhaupt nicht gerne gesehen wird. Wenn wir andere Werte haben und die auch laut verkündigen, da kann man auf sehr großen Widerstand stoßen. Oder ihr Lieben, dass wir oftmals auch dadurch erleben, wie schwer es ist, manchmal in gewissen Situationen, wenn wir vielleicht Verheißungen haben und wir müssen warten darauf und sie kommen nicht. Und sie kommen nicht und sie werden nicht erfüllt. Oft dauert es 20 Jahre, was wir schon in einem Jahr vermutet haben oder gewünscht haben, dass es geschieht. Und dann sind wir sauer, dann werden wir müde, dann wird auch unser ganzes geistliches Leben oft lahmgelegt. Und dann kommt noch diese Einflüsterungen, die von den feindlichen Mächten kommen, den satanischen Mächten und Dämonen, die uns natürlich dann auch einflüstern und sagen, es hat ja keinen Sinn, Christ zu sein, es ist viel zu schwierig. Und außerdem, Gott hört sowieso deine Gebete nicht und du kannst bis zum St. Nimmerleinstag warten, bis er endlich einmal etwas erfüllt. Und so fängt das an, so langsam in uns, dass wir unsere Hände, dass unsere Hände erschlaffen, dass unsere Knie wankend werden und dass da ein Zustand auch des Erlahmens in irgendeiner Weise geschieht. Und diese Müdigkeit, ihr Lieben, diese Müdigkeit ist oft ein großes Hindernis für Gott, dass er uns gebrauchen kann. Es ist nicht verwunderlich, es ist nicht in dem Sinne jetzt schlimm, wenn wir müde werden. Das Problem ist nur, dass wir, wenn wir müde sind, dann uns schlafen legen und nicht aufstehen. Und da hinein spricht nun dieser Text, dass wir, wenn wir diese Gefahr sehen, die sehr leicht kommt, es ist für viele von uns ein Kampf. Im Leben, im natürlichen Leben, aber auch in einer kompromisslosen Nachfolge. Das ist eben wirklich kein Spaziergang. Dass wir dann uns immer wieder ermutigen lassen müssen. Und die ersten Christen haben einander ermutigt, weil sie waren auch in großen Schwierigkeiten. Sie waren in großen Verfolgungszeiten. Und sie brauchten die Ermutigung, nicht ihre Hände schlaff werden zu lassen. Und um das Neue, das Gott hervorbringen will. Ihr Lieben, das Neue, das Gott hervorbringen will, soll nicht durch unsere Müdigkeit und unsere Schlaffheit in irgendeiner Weise verhindert oder behindert werden. Und deswegen sagt dann auch der Schreiber des Hebräerbriefes, mach gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Man kann es anders formulieren und sagen, macht feste Schritte auf ebener Bahn. Macht wieder feste Schritte auf ebener Bahn. Das heißt zunächst einmal, steht auf, wenn ihr bemerkt, dass da eine Müdigkeit in irgendeiner Weise da ist, dann lasst das nicht einfach laufen und gehen, sondern steht auf in der Kraft des Heiligen Geistes. Dazu ist uns der Heilige Geist gegeben, dass er uns hilft, dass wir wieder aufstehen und dass wir feste Schritte machen auf ebener Bahn. Hier sind die Füße und die Bahn, sind zwei Begriffe, die hier ganz wichtig sind. Was der Schreiber hier meint, wir sollen auf ebener Bahn weitergehen, wir sollen auf der Bahn, auf den Wegen, die Gott uns gezeigt hat, bleiben, festhalten, keine Kompromisse eingehen, auch wenn wir sozusagen in dem, was der Wille Gottes ist, was die Pläne Gottes sind, was die Verheißungen Gottes sind, oft geneigt sind, die irgendwie anzupassen an diese Welt, damit wir nicht so viele Schwierigkeiten haben. Und er sagt, bleibt auf den Wegen, weicht nicht ab zur Linken und zur Rechten von dem, was Jesus euch sagt. Steht auf und ergreift die Wege Jesu, geht kompromisslos auf diesen Wegen und weicht nicht ein bisschen ab, weil es ein bisschen leichter wird, wenn man sich mit der Welt ein bisschen so anfreundet und mit den Werten dieser Welt. Bleibt auf dieser Bahn und macht entschlossene Schritte. Ihr Lieben, Schritte zu machen auf dieser Bahn, wo wir so aufgefordert werden, das ist eine Aufforderung zur Entschlossenheit. Da ist eine Entscheidung notwendig. Und diese Entscheidung müssen wir immer wieder treffen. Entschlossenheit in der Nachfolge. Die Müdigkeit, die Lahmheit wird überwunden, wenn wir in der Kraft des Heiligen Geistes, und darum können wir bitten, dass wir entschlossen werden. Und entschlossen heißt, dass wir noch mehr als bisher den Wegen, den Zielen, den Plänen Gottes nachjagen. Nachjagen. Das ist das Gegenteil von müde sein und schlaff sein und sitzen und liegen. Nachjagen. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt Paulus, und jage nach dem vorgesteckten Ziel. Ihr Lieben, wir müssen immer wieder auch das loslassen, was in der Vergangenheit ist, viele Enttäuschungen oder was es auch immer war, um nachzujagen dem, was uns vorgesteckt ist, was uns vorgegeben ist, was der Herr zu uns gesprochen hat. Jagen wir nach, halten wir fest. Wir dürfen niemals aufgeben, ihr Lieben. Ich verstehe dieses Wort so, gebt niemals auf. Es hat eine große Belohnung. Denn Gott ist kein Lügner. Und er wird das, was er verheißen hat, tun, auch wenn wir den Eindruck manchmal haben, es dauert so lange. Und wir werden müde. Macht feste Schritte. Entschlossen jagt dem nach, worum es hier geht. Und wenn wir nachjagen, dann ist es die beste Heilmittel gegen Lähmung. Nachjagen. Ihr Lieben, ein zweites, was ich noch hinweisen möchte, von mehreren Dingen, die da hier sind, aber ich möchte mich nur auf zwei hauptsächlich begrenzen. Das ist das, was in Vers 15 steht. Ja, das Letzte. Und achtet darauf, dann heißt es, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Und jetzt kommt's, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Ihr Lieben, eines der größten Probleme auch von Christen ist Bitterkeit. Na, das ist ein riesiges Thema. Da kann ich nur ein bisschen was hinein andeuten, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das anschauen und damit auch umgehen, auch danach, also in den nächsten Tagen und Wochen oder in unserem Leben überhaupt. Weil es so entscheidend wichtig ist, dass jeder, der im Reich Gottes gebraucht werden möchte von Jesus, von Bitterkeit befreit wird. Die bitteren Wurzeln, die Bitterkeit, die daraus wächst, ist eines der schlimmsten Dinge, die das Bauen des Reiches Gottes verhindert. Warum? Weil Gott kann bittere Menschen nicht gebrauchen, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Größe, seine Gutheit in dieser Welt zu manifestieren. Das ist ein Widerspruch. Und deswegen müssen wir darauf achten, wo Bitterkeit in unserem Leben ist. Bitterkeit kann ganz klein sein, manchmal merken wir es gar nicht, und kann ganz offensichtlich sein, wo man schon weiß, dass man sehr bitter geworden ist. Bitter geworden ist. Ihr Lieben, was die Bitterkeit betrifft, Bitterkeit ist ja nicht eine Augenblickserregung, die so ein aufwallendes Gefühl, das kommt einmal, weil man sich halt mächtig ärgert über etwas. Und dann auch, wenn der Anlass vorbei ist, dann verschwindet das wieder. Nein, Bitterkeit ist ein Zustand. Bitterkeit ist ein Gift. Bitterkeit ist eine Seuche, die uns total verseucht, die einen Menschen total verseuchen kann. Ein bitterer Mensch, ihr Lieben, das ist nicht einer, der hier und da einmal sich aufregt über irgendetwas, sondern das ist ein Grundzustand, und das ist wichtig zu verstehen. Das ist eine Seuche, das ist ein Gift, das jeden, der von Bitterkeit vergiftet ist, macht diesen Menschen krank. Es gibt viele, viele körperliche Krankheiten, bin ich zutiefst überzeugt, die mit der Bitterkeit zusammenhängen, die von Bitterheit herkommen. Nicht nur das, sondern wie es der Text auch hier sagt, das Letzte, es werden durch die Bitterkeit, wird die Gemeinde verunreinigt, werden andere verunreinigt. Also es ist nicht nur eine Sache für uns, sondern wenn Bitterkeit von uns ausstrahlt, verunreinigt sie auch andere. Ihr Lieben, das ist eines der größten Taktikbereiche, die der Feind benutzt, um Gemeinden lahmzulegen. Um Menschen lahmzulegen, in Form von, dass es bittere Wurzeln gibt, die dann so ganz klein beginnen, die dann aufwachsen und zu Bäumen werden und uns dann sozusagen ganz und gar umfangen und hineinnehmen. Nun, wenn diese Bitterkeit in jeder Form und auch in jeder Stärke uns ergreift, dann bestimmt diese Bitterkeit unser Denken, unser Reden und unser Handeln. Alles. Und ihr Lieben, das merkt man. Das merkt man, wenn jemand bitter ist. Wie da vieles davon in seinem Leben geprägt ist. Nun, die Bitterkeit, die kann verschiedene Ursachen haben und auch an verschiedenen Dingen sich entzünden. Sie hat immer eine Wurzel, eine Ursache, aus der sie dann kommt und weiter wächst. Zum Beispiel eine Ursache für Bitterkeit im Leben sind äußere Umstände. Ganz gravierende äußere Umstände, in die ein Mensch hineinkommt und die ihn bitter machen können. Katastrophen, die in seinem Leben passieren. Krankheiten, wie unheilbare Krankheiten zum Beispiel. Es können verschiedene andere Situationen, wie zum Beispiel der Verlust eines ganz lieben Menschen, mit dem man nicht fertig wird. Das ist alles dazu angetan, in uns eine Bitterkeit hervorzubringen für den Rest unseres Lebens. Oder man verliert den Arbeitsplatz. Oder sonst irgendetwas, ihr wisst vieles. Aber das alles hat ein Potenzial, in uns eine bittere Wurzel einzunisten. Und wenn wir uns damit beschäftigen und wenn wir das begießen mit unseren Gedanken, uns darauf immer wieder auch beziehen, dann wächst daraus eine schöne Staude oder ein Baum. Und der bringt dann viele, viele negative Früchte in unserem Leben. Eine zweite Form, das ist vielleicht die häufigste Form der Bitterkeit oder Anlass für Bitterkeit, ist negative Erfahrungen mit anderen Menschen. Also bitter gegen jemanden. Und das gibt es auch in der Gemeinde. Die Bitterkeit gegeneinander, ihr Lieben, das ist ein Gift, das Gemeinden zerstören kann. Und das auch dazu angetan ist, dass uns Gott eben nicht in dieses Neue hineinführen kann, wenn wir nicht davon loswerden. Ihr Lieben, so viele Dinge, die von anderen Menschen auf uns zukommen, wie Anfeindungen und bittere Worte und Enttäuschungen und Beleidigungen und Unterdrückung und Manipulation und was es auch alles gibt. Es gibt eine, wo andere Menschen an uns schuldig werden, in irgendeiner Weise. Ihr Lieben, das alles kann zu bitteren Wurzeln führen, wenn wir nicht aufpassen. Und ihr Lieben, am schlimmsten wirkt sich die Bitterkeit aus in der Ehe. Es ist nicht verwunderlich, wenn in dem Kapitel über die Ehe der Apostel Paulus im Epheser 6 sagt er zu den Männern, liebet eure Frauen und werdet nicht bitter gegen sie. Ist euch das schon einmal aufgefallen? Ich weiß nicht, warum er das geschrieben hat, er war nicht verheiratet. Aber es gilt genauso umgekehrt, ja? Bitte jetzt das nicht missverstehen. Ich weiß nicht, was er beobachtet hat. Auf jeden Fall gilt das in beide Richtungen, ja? Aber das heißt, dass innerhalb der Ehe es tausende Anlässe geben kann, dass sozusagen man sich wehtut gegenseitig, dass man schuldig wird aneinander und daraus entstehen Muster. Und aus diesem Muster entsteht dann eine Bitterkeit als eine Haltung. Aus einer Wurzel wird ein Baum. Und ihr Lieben, das gibt's nicht nur innerhalb der Ehen, das gibt auch in Familien, Geschwister untereinander. Im weiteren Bereich der Familie. Es gibt so viele, wo in den Familien, wo der eine mit dem anderen nicht mehr redet. Mehr als man denkt. Und das gibt es auch in christlichen Familien. Und ihr Lieben, da ist es wichtig. Bitterkeit gegen Arbeitskollegen, Nachbarn. Na meine Güte, Nachbarn, das gibt es jetzt ein großes Feld, ja, wo Bitterkeit eintreten kann. Bitterkeit ist in jedem Fall ein Gift, das uns am meisten schadet. Nicht nur den anderen, sondern uns am meisten schadet. Und ihr Lieben, diese Bitterkeit, das sehen wir auch in der Bibel übrigens, das, was hier steht, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, das ist so formuliert, in diesem Fall hier, dass es uns aufmerksam macht, dass wir der Bitterkeit vorbeugen sollen. Es steht hier nicht, was wir mit der Bitterkeit machen, wenn sie da ist, das ist auch wichtig, ja, enorm wichtig. Aber hier achtet darauf, dass sie gar nicht aufsprost, dass sie gar nicht zustande kommt. Das ist das Beste, ihr Lieben. Nicht erst dann, wenn sie dann da ist und wir schon jahrelang leiden, dass wir dann anfangen, über Bitterkeit nachzudenken und dann alles daran setzen, in der Kraft des Geistes loszuwerden, diese bittere Wurzel, und dass sie gebrochen wird. Besser ist es, dass wir gar nicht sie zulassen. Das ist das große Geheimnis, dass wir sie gar nicht zulassen. Aber ihr Lieben, wir sehen in der Bibel, verschiedene Beispiele, wie sozusagen diese Bitterkeit auch immer wieder durchgreift. Noch eine Sache mit der Bitterkeit. Es gibt die Bitterkeit aufgrund von Umständen. Es gibt die Bitterkeit gegenüber Menschen, die an einen schuldig geworden sind. Und jetzt kommt ein großes Feld von Bitterkeit, das ich noch hinzufügen möchte. Nämlich die Bitterkeit gegenüber Gott. Und das ist die tiefstgehende Bitterkeit. Ihr Lieben, es sind so viele Menschen bitter gegen Gott, auch wenn sie es gar nicht zugeben würden. Bitter, weil sie enttäuscht sind, weil ein Gebet oder mehrere Gebete nicht erfüllt worden sind, weil er Schicksalsschläge zugelassen hat oder nicht verhindert hat, weil er die eine oder andere Verheißung, die einem so brennt am Herzen, nicht erfüllt hat. Und. Es gibt so viele Beispiele, wo wir Gott gegenüber bitter sein können. Aber ihr Lieben, genau das ist der Punkt. Wenn wir uns vor dieser Bitterkeit nicht bewahren oder wenn sie da ist, sie nicht ausräumen, dann sind wir ganz schwer brauchbar für das Neue, das Gott mit uns vorhat. Deswegen Heiligung im Zusammenhang mit, wie gehen wir mit Bitterkeit um oder wie können wir sie vorbeugen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ihr Lieben, die Bitterkeit ist ein Thema, das auch in der Bibel vorkommt. Ihr erinnert euch, wenn das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und durch die Wüste gezogen ist, da gibt es x Beispiele in der Wüstenwanderung, wo Israel gemurrt hat gegen den Mose und damit auch gegen Gott und laut und deutlich Gott angeklagt haben. Obwohl er sie auf wunderbare Weise aus Ägypten herausgeführt hat und ihnen versprochen hat, in das gelobte Land zu führen, haben sie gemurrt, haben sie gelästert. haben sie sozusagen sich Gott gegen aufgeregt und ihr ganzes Herz wurde bitter gegen Gott. Eine der Geschichten ist diese Stelle, wo sie da an einer Stelle in der Wüste lagern und 3 Tage haben sie nichts zum Trinken. Und dann finden sie sozusagen ein Wasser und dann gehen sie voller Freude hin zum Wasser und dann, wie sie es trinken, spucken sie es aus, weil es bitter war, Mara. Und sie nennen dann auch diesen Ort so. Und da kommt der ganze Zorn in ihnen hoch, ja. Ganz anders reagiert Mose, komme ich gleich drauf, wie er mit dieser Situation umgeht. Oder eine andere Situation, es wird zum Beispiel auch von Hiob berichtet, dass er bitter geworden ist, am Anfang, am Ende nicht mehr. Da hat Gott ihm diese Bitterkeit weggenommen, das ist auch etwas ganz Wichtiges. Aber am Anfang, ich lese euch das vor, da schreibt, da heißt es, Hiob sagt, er, nämlich Gott, erlaubt mir nicht, Atem zu holen, denn er sättigt mich mit Bitterkeit. So hat er das verstanden, dieses ganze Schlamassel, in das er da hineingeführt hat, diese Krankheiten, die er bekommen hat und den Tod seiner Lieben. Aber er wird verwandelt, er wird seine Bitterkeit los und dann kommt ein ganz großer Segen über ihn. Eine typische Situation von Bitterkeit ist auch die Situation von der Naomi, das ist die Schwiegermutter von der Ruth. Es gibt ein Buch in dem Alten Testament, das heißt Ruth, ihr kennt diese Geschichte. Das war eine Jüdin, die nach Moab ausgesiedelt ist, ausgewandert ist und sie hat 2 Söhne gehabt und die waren verheiratet und die beiden Schwiegertöchter, eine davon war die Ruth. Und als dann der Mann von der Naomi gestorben ist, dann ist ihr erster Sohn gestorben, dann ist ihr 2. Sohn gestorben und sie ist allein übrig geblieben mit den beiden Schwiegertöchtern und sie hatte keine Versorgung mehr, dann machte sie sich auf den Weg zurück nach Bethlehem, dort war sie zu Hause. Und wie sie nach Bethlehem kommt, wird sie fröhlich und freudig empfangen, ah, die Naomi ist wieder da und alle freuen sich. Und die Naomi, die winkt ab gleichsam, wie die Leute sie herzlich begrüßen und sagt, ihr Lieben, nennt mich bitte nicht mehr Naomi. Das heißt nämlich Liebling, sondern nennt mich Mara. Das heißt bitter. Nennt mich Mara, denn Gott hat Bitternis in mein Herz gehäuft. So heißt es wörtlich. Naomi hat Gott total angeklagt. Sie war bitter wegen den Umständen. Die Umstände hat sie zu einer Anklage gemacht gegen Gott. Auch sie hat sicher in ihrem späteren Leben dann auch Buße getan. Denkt an die Hanna. Die Hanna, die Mutter vom Samuel. Die Frau vom Elkanah. Der Elkanah war mit 2 Frauen verheiratet, Penina und die Hanna. Und die Penina ist schwanger geworden und die Hanna nicht. Und es heißt an diesen Stellen, dass sie, die fruchtbare Frau, diese Penina, hat die Hanna gedemütigt. Das ist eine typische Situation, wo Bitterkeit entstehen kann. Wenn einer den anderen demütigt, in welcher Weise auch immer, hat sich lustig gemacht über sie, weil sie keine Kinder bekommen hat. Und es heißt, dass sie bitteres Leid hatte. Die Bitterkeit hat versucht, ihr Herz zu ergreifen. Aber die Hanna ist ein wunderbares Bild dafür, wie man mit Bitterkeit umgeht. Denn sie hat zwar diese Bitterkeit gespürt, aber sie hat sofort richtig reagiert. Sie hat diese Bitterkeit zu ihrem Gott gebracht. Nicht, um ihn anzuklagen, sondern um ihr Herz auszuschütten. Das heißt, und sie schüttete ihr Herz aus. Auch wie sie beim Eli dann war und dort im Gebet versunken war und der Eli in der Stiftshütte dann sie getroffen hat und gemerkt hat, dass sie so niedergeschlagen ist und so sagt, nein, nein, nein. Und geglaubt hat, sie hat ein bisschen zu viel getrunken. Hat sie gesagt, nein, nein, ich bin eine betrübte Frau und ich habe gerade mein Herz ausgeschüttet vor Gott. Das ist schon eine wichtige Antwort auf die Frage nach, wie man mit Bitterkeit umgeht. Also die Hanna ist da auch ein Beispiel. Aber die Frage ist eben, wie gehen wir richtig um mit Bitterkeit? Und vor allem auch eben, dass wir von Anfang an versuchen, diese Bitterkeit in unserem Leben zu vermeiden, dass sie überhaupt Wurzeln schlagen kann und sich einnisten kann. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel der Mose. Der Mose, der dieselbe Situation erlebt hat, ihr Lieben, das ganze Volk Israel, die 1,5 Millionen Menschen, die da ausgezogen sind, und die meisten davon, die haben gewettert gegen den Mose und gewettert gegen Gott und waren bitter gegen Gott. Und der Mose war ja auch einer von ihnen. Der hat ja auch dasselbe miterlebt. Der ist ja auch durstig gewesen. Also er war nicht abgehoben von den anderen. Er war ja mittendrinnen, aber er war der Einzige, der anders reagiert hat. Und ihr Lieben, das ist etwas, was von Anfang an, wenn Bitterkeit uns überfallen möchte, aufgrund von Situationen, die eintreten, die in uns ein Potenzial zur Anklage gegen Gott hätten, oder wenn andere Menschen uns angreifen und wir von ihnen sozusagen im Schussfeld stehen, wo etwas Bitteres sein könnte, oder was auch immer. Ihr Lieben, das allererste, was immer und immer wieder uns vor Augen stehen soll, dass wir sofort, ohne Umwege, nicht einmal eine Stunde vorbeigehen lassen sollten, um mit genau dem, was dieses Potenzial hat, zu Gott zu kommen und es abzugeben, loszulassen. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir einüben müssen. Die nicht eine Sache ist, die von vornherein gelingt, da müssen wir uns entscheiden. Denn normalerweise, wenn etwas gegen uns ist oder wenn wir etwas erleben in dieser Weise, dann fangen wir an, uns sozusagen das einnisten zu lassen in unsere Gedanken. Wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesem Negativen. Und schon beginnt diese Wurzel Fuß zu fassen. Aber wenn wir von Anfang an das vor den Herrn bringen, so wie Mose. Das Erste, was heißt, er schrie zu Gott, nicht um ihn anzuklagen, sondern mit ihm zu reden. Herr, du bist der Herr dieser Situation. So, ich sage das jetzt mit meinen Worten. Du bist derjenige, der genau weiß, was passiert ist. Du bist genau im Bilde über das, woran wir Not leiden. Du kennst die Situation und du bist ein guter Gott. Und ich vertraue dir, dass du zur rechten Zeit die richtige Lösung hast. Und ich bitte dich, zeig mir jetzt, was ich tun soll. Das ist was anderes, als zu sagen, du hast uns im Stich gelassen, lieber Gott. Und ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich klage dich an, was so oft. Sondern ganz im Gegenteil. Dieser Mose hat zu Gott gebetet aus seinem tiefen, verwurzelten Beziehung zu ihm. Ihr Lieben, wenn wir darauf Wert legen, dass wir eine ganz tiefe, innige Beziehung zu ihm haben, und wenn das die Verwurzelung unseres Lebens ist, dann kommt aus diesen Wurzeln nicht Bitterkeit. Darum ist ein Heilmittel gegen Bitterkeit, dass wir so tief wie möglich verwurzelt sind in ihm. Und das heißt, dass wir ihn auch kennenlernen, wie er wirklich ist. Dass unser Herz erfüllt ist von der Wahrheit dessen, wer dieser Gott ist. Dass er ein guter Gott ist. Dass er uns nie im Stich lässt, auch wenn es so aussieht, dass er sein Wort immer erfüllt. Und dass wir uns damit nähern mit diesem Wort, mit dieser Wahrheit, sodass dann, wenn Anfechtungen kommen, wenn Beleidigungen kommen, wenn sie unser Leben mies machen wollen, verschiedene Dinge oder auch Worte, die sozusagen von anderen Menschen kommen, dass die gar nicht in uns sozusagen etwas ausrichten können, weil wir tief verwurzelt sind in unserer Beziehung zu Gott und wir wissen, wer Gott ist. Und Gott wird alle Dinge denen, die ihn lieben, zum Besten führen. Wenn das wahr ist, dann haben wir keinen Grund zur Bitterkeit. Aber ihr Lieben, wenn negative Worte, giftige Worte, beleidigende Worte, bittere Worte von anderen oder Verhaltensweisen auf uns zukommen und wie ein Pfeil in unser Herz eindringen und dieser Pfeil bleibt stecken, dann verbreitet dieser Pfeil sein Gift. dann haben wir verloren meistens. Dann wächst etwas. Entweder wir lassen ihn gar nicht heran, durch das Blut Christi sind wir geschützt, dass diese feurigen Pfeile gar nicht durch, und wenn er durchdringt, können wir ihn schnell ausreißen. Das ist dieses Sofort, das ist eine gewaltige Sache, ihr Lieben. Und wenn wir zum Beispiel noch den Josef anschauen, der Josef, du meine Güte, in der Geschichte von Josef, ja, also der jüngste, also der zweitjüngste Sohn vom Jakob, von den 12 Geschwistern. Was für Gründe hätte der gehabt, bitter zu werden? Wenn man diese Geschichte einmal liest unter dem Stichwort, wie hätte er bitter werden können und warum ist er nicht bitter geworden? Es gibt keine einzige Bericht in diesen ausführlichen Erzählungen von Josef, wo wir erkennen könnten, dass er bitter geworden ist. Seine Brüder, was die mit ihm aufgeführt haben, die haben ihn gehasst. Sie haben ihn verkauft in die Sklaverei. Der Potiphar, wo er dann war und wo er dann diese Anklage hatte von seiner Frau. Was hätte er für Gründe und deswegen dann ins Gefängnis gegangen ist, völlig unschuldig. Dann war er im Gefängnis und hat einem Mundschenk den Traum gedeutet, der für ihn Rettung war, und hat ihn dann gebeten, wenn er dann heraus ist, wieder beim König, soll er nicht vergessen, auf ihn ein gutes Wort einlegen. 2 Jahre lang hat er vergessen. Er ist so viel gedemütigt worden und so viel Möglichkeiten von Bitternis hätte in sein Leben kommen können, aber es ist nicht passiert. Ihr Lieben, für mich sind es 2 Gründe. Warum der Josef nicht bitter geworden ist. Erstens, ich glaube, und das kommt durch die ganze Geschichte hindurch, das, was ich vorhin gerade gesagt habe, er war so verwurzelt in Gott, dass er gewusst hat und gewusst hat und gewusst hat, mein Leben liegt nicht in den Händen meiner Brüder. Mein Händen liegt nicht in der Hand des Potiphar oder des Pharao. Mein Leben hängt vollkommen an Gott. Und er wird aus all dem, was da mir passiert, das Rechte draus machen. Und so war es. Und es heißt, immer wenn er in einer Schwierigkeit war, er hat an Gott festgehalten. Und dann heißt es, und Gott war mit ihm, und Gott war mit ihm, und Gott war mit ihm. Im Gefängnis war er mit ihm, in der Gefangenschaft, in der Grube, wo er gesessen ist, beim Potiphar war er mit ihm. Und was er gemacht hat, auch wenn er Sklave war, geriet wohl, weil er an Gott festgehalten und nicht bitter geworden ist gegen ihn. Ihr Lieben, das ist für mich ein Beispiel, wie ein in Gott gegründeter Mensch, ein in Jesus gegründeter Mensch, auch die richtigen Waffen hat, gegen das Bitterkeit eintritt, weil er überzeugt ist, weil er seinen Glauben genährt hat darin, in der Gewissheit, Gott ist gut. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er zulässt. Und letztlich wird alles zum Segen. Er kann auch das Schlimmste, was mir passiert, irgendwie zu einem Segen machen. Und das 2. Geheimnis bei ihm war Vergebung. Ihr Lieben, das ist der wichtigste Schlüssel eigentlich im Zusammenhang mit Bitterkeit, dass wir sozusagen ein Leben in der Vergebung leben. Kannst du vielleicht eine Stelle aufschlagen, und zwar, das ist Epheser 4, 31 und 32. Epheser 4, 31 und 32. Da sagt der Apostel Paulus, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Bitterkeit ist das Erste, und Wut, Zorn, Geschrei, Lästerung und so weiter sind alles Formen von Bitterkeit, wie sich Bitterkeit äußert. Gehört alles zur Bitterkeit, ja? Und dann heißt es, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander. Das ist die Lösung. Und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ihr Lieben, überall, wo Schuld auf uns kommt, wo wir von Menschen abgelehnt werden, enttäuscht werden, wo sie uns manipulieren, wo sie uns unterdrücken, was auch immer es ist. Die erste Möglichkeit ist, dass wir zu Gott kommen und ihm sagen und dann, dass wir sofort diesen Menschen vergeben. Ihr Lieben, die Vergebung funktioniert am besten, wenn sie sofort geschieht. Nicht erst dann, wenn sie sich eingenistet hat, die Schuld in uns, und zur Bitterkeit geworden ist, dann ist es viel schwieriger. Es ist wichtig, wie oft sollen wir vergeben? Jesus wurde das gefragt, 70 mal 7 Mal, sagt er, also unendlich. Immer sollen wir vergeben. Das ist eine der wichtigsten Botschaften, die es gibt. Wenn wir für Jesus gebrauchbar werden wollen, dann werden wir, wenn das Reich Gottes sich mehr ausbreitet, wenn wir auch in mehr Widerstände hineinkommen, wenn wir auch mehr Lasten zu tragen haben oder auch etwas gegen uns steht, wenn wir nicht lernen zu vergeben, werden wir gelähmt. Dann wird die Bitterkeit uns überkommen. Ihr Lieben, das Vergeben ist ein Schlüssel, der ganz, ganz entscheidend ist. Ihr Lieben, in dem Moment, wo ich einem anderen Menschen nicht vergebe, habe ich die Tür geöffnet für die Wurzel der Bitterkeit. Und die kommt hundertprozentig, weil der Feind das versucht. Jeden Fall. Wenn in dem Moment, wo ich nicht vergebe und wenn mir noch so viel Unrecht getan wurde und der andere selber auch, oder wenn der andere meiner Ansicht noch ganz allein schuldig geworden ist. Und deswegen sagt ja auch der Schreiber hier in dem Hebräerbrief, können wir wieder zurückzugehen aus dem Hebräerbrief, wie wichtig es ist, dass wir dem Frieden nachjagen. Friede, das sind befriedete Beziehungen. Die Beziehungen untereinander. Jesus möchte, dass wir im Frieden miteinander leben. Nicht nur untereinander, sondern auch mit den Menschen draußen. Und das können wir nur, wenn von unserer Seite her, nicht von den anderen, von unserer Seite her immer Vergebung, Vergebung, Vergebung gelebt wird, und das muss entschieden werden. Wir müssen uns entscheiden dafür, einander zu vergeben. Und so kann diese Bitterkeit nicht Wurzeln schlagen. Ihr Lieben, ein anderes Thema ist, wenn die Bitterkeit einmal Fuß gefasst hat, dann ist es wichtig, dass wir uns wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Das ist ein echtes seelsorgerliches Problem. Und das müssen wir anschauen. Ihr Lieben, was wäre, wenn wir in den nächsten Tagen uns hinsetzen und einmal nachdenken drüber und sagen, Herr, zeig mir, wo es in mir noch eine bittere Wurzel gibt gegen irgendjemanden. Wo es mir immer noch bitter aufstößt, wenn ich an dieses oder jenes denke. In meinem Leben, das kann weit zurückgehen in die Kindheit, in die Jugendzeit, wo auch immer, bis in die jüngste Zeit. Wir verdrängen das manchmal so intensiv, dass wir uns dessen gar nicht bewusst sind, dass wir bitter sind. Wenn uns jemand ansprechen würde, dass wir bitter sind, so sagen wir, nein, nein, nein. Das stimmt ja nicht. Im allgemeinen, oberflächlichen, alltäglichen spüren wir es vielleicht nicht. Aber wenn wir tiefer gehen und uns zeigen lassen, Herr, wo sind bittere Wurzeln gegen irgendeinen Menschen, die noch nicht ausgerottet sind in meinem Leben, ausgerissen. Wo ist Bitterkeit Gott gegenüber? Und da gibt es vielleicht mehr, als wir denken. Es beginnt mit dem Erkennen, immer. Und dazu brauchen wir ein Licht vom Heiligen Geist, dass er uns hilft und sagt, und uns zeigt, schau da oder da oder da. Und wenn er uns was zeigt, dann nicht, weil er uns wehtun will, sondern weil er uns frei machen will. Und dann dürfen wir um Vergebung bitten. Dann dürfen wir Buße tun, ihm gegenüber, wo wir gegen ihn bitter waren. Dann ist es manchmal notwendig, dass diese bittere Wurzel gebrochen wird, weil es eine dämonische Festung bereits geworden ist. Das ist ein eigenes Thema jetzt. Ich will es nur andeuten, weil das auch wichtig ist. Aber was ich heute den Schwerpunkt legen wollte, war, dass wir alles daran setzen, bittere Wurzeln zu verhindern. Dass sie gar nicht anfangen. Und da ist die Vergebung der große Schlüssel. Denn noch einmal, das sagt ja auch Jesus, wenn du den nächsten Vers noch einmal nimmst, am Ende, achtet darauf, dass jemand die Gnade Gottes nicht Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde. Sie macht euch krank. Sie macht mich krank. Und durch sie viele verunreinigt werden. Das ist wichtig. Wenn wir bitter sind, dann reden wir negativ über die anderen Menschen, vor anderen. Und wir legen auf die ganze Gemeinde oder auf unsere Umgebung negative Nachrichten über andere. Wenn wir bitter sind gegen Gott und das auch ausdrücken oder es ausstrahlt, dann bringen wir andere Menschen in Zweifel über die Güte Gottes. Das hat alles verunreinigenden Charakter und vieles mehr. Und dafür möge uns Gott helfen, dass er uns da, dass wir da hineinfinden in eine neue Qualität auch des Umgangs mit diesen Dingen. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich danken, dass du mit uns da einen Weg gehst. Und ich bitte dich nun auch, dass du uns die Augen öffnest dafür, wo Bitterkeit in unserem Leben ist. Und ich bitte dich so sehr darum, dass wir das ernst nehmen, dass wir da nicht an der Oberfläche bleiben, sondern dass das tief hineingeht in unsere Herzen und dass das Licht so stark hineinkommt, dass wir sehen, wo wir in der Gefahr stehen, bitter zu werden oder schon bitter geworden sind. Und zeig uns auch ganz klar, wie wir aus dieser Bitterkeit herausfinden. Wir möchten so gerne brauchbar sein für dich, für das, was du vorhast und tun möchtest. Amen.